hatten über zwei Wochen lineare Abbildungen angeguckt und die zugehörigen Matrizen und kommen jetzt wieder ein bisschen zurück zu dem, was wir eigentlich angefangen hatten als Motivation für lineare Algebra, lineare Gleichungssysteme. Und in der Nummerierung des Skripts wird es Abschnitt 8 sein. Da ist noch ein Nachtrag zu liefern. Nachtrag zu einem Satz, den ich irgendwann mal vor einigen Wochen zur Hälfte bewiesen hatte. Nämlich, welcher Satz war das? Der Satz, ich könnte jetzt eine Nummer hinschreiben, aber informativer ist es zu sagen, wie man die Lösung eines homogenen LGS bestimmt. Und was sagte der Satz? Die Lösung eines homogenen linearen Gleichungssystems bestimme ich wie folgt. Ich forme die zugehörige Matrix. Das lineare Gleichungssystem ist immer A mal X gleich B. Ich forme die entsprechende Matrix. Im homogenen Fall ist B gleich 0 in Zeilenstufenform um. Und eine Zeilenstufenform hat eine gewisse Anzahl von Pivot-Zeilen beziehungsweise auch die zugehörigen Pivot-Spalten. Und zu jedem solchen Pivot-Element gab es so einen Ableser-Algorithmus, mit dem man eine Lösungsmenge für jede Nicht-Pivot-Spalte, sollte ich genauer sagen, sich ablesen konnte. Sowas war eine Lösung. Und viele Lösungen hat man bekommen, indem man Linearkombinationen aus diesen speziell abgelesenen Lösungen gebildet hat. Und der Satz war implizit, dass dies alle Lösungen sind. Dass das alle Lösungen sind, ist jetzt die Kleinigkeit, die ich noch nachtragen muss. Also ich formuliere noch kurz die Situation eigentlich aus. Also homogenes LGS heißt A mal X gleich 0. Habe es da oben auch schon angedeutet. Das kann ich annehmen auf Zeilenstufenform. Die Matrix A ist auf Zeilenstufenform gebracht worden durch elementare Zeilenumformungen. Und dann war P die Menge der Pivotspalten. Und dann gab es für alle Indizes in dem Komplement der Menge der Pivotspalten, also wenn das eine P kreuz N Matrix war, also in 1 bis N ohne P, gab es einen Lösungsvektor, der hieß mal VI, der hatte irgendwie so eine minus 1 am Eintrag der entsprechenden, am I-ten Eintrag, und den Rest des Lösungsvektors will ich jetzt gar nicht wiederholen, wie der Algorithmus funktionierte, sich diesen Lösungsvektor zusammenzubasteln. Aber jedenfalls war die Behauptung, die in dem Satz draufsteht, dass die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems zur Matrix A und zur rechten Seite 0 des homogenen Gleichungssystems die Menge aller Linearkombinationen Summe Lambda I VI I in der Menge der Nicht-Pivot-Spalten war und Lambda I irgendwelche Elemente im Körper, oder anders ausgedrückt, das ist der Spann der VI I eine Nicht-Pivot-Spalte war. Das ist nochmal die Wiederholung der Aussage des Satzes. Und bereits gesehen hatten wir ähm, wissen, ist, dass die Menge, die wir damit erhalten, die enthält den Spann. Die enthält alle möglichen Linearkombinationen aus diesen VIs und noch zu zeigen ist, dass wir damit alles bekommen. Also Beweis von der umgekehrten Inklusion. So, warum mache ich das jetzt? Warum habe ich die Abschnitte vorne dran gehabt? Welche Begriffe waren da dran? Lineare Abbildung und Rang. Was ist die zugehörige lineare Abbildung? Naja, eine Matrix ist immer eine lineare, definiert in natürlicher Weise eine lineare Abbildung. Wenn man eine Matrix sieht, sollte man immer lineare Abbildung denken. Also sei f von k hoch, ich spezifiziere gerade mal, dass das a in k hoch p kreuz n ist, von k hoch n nach k hoch p die zugehörige lineare Abbildung, schreibe auch mal den Index. Lineare Abbildung. Was hat die lineare Abbildung mit unserem Problem zu tun? Wir wollen diejenigen x rausfinden, sodass a mal x gleich 0 ist. Das sind diejenigen, die unter der linearen Abbildung fa ist ja gerade definiert als multipliziere mit der Matrix, auf 0 abgebildet werden. Diejenigen Vektoren, die auf 0 abgebildet werden, ist der Kern. Also L von A0 ist gerade per Definition der Kern der linearen Abbildung FA. Von dem Kern der linearen Abbildung wissen wir eine ganze Menge. Das ist erstens ist ein Untervektorraum. Und zweitens können wir die Dimension des Untervektorraums in Verbindung bringen mit anderen Größen, die wir auch gut kennen. Die Dimension des Kerns von FA ist Dimension vom Kern plus Dimension vom Bild oder plus Rang ist gleich Dimension des gesamten Raums, war der Dimensionssatz für lineare Abbildungen. Der gesamte Raum ist n-dimensional und dann muss ich den Rang davon abziehen. Warum mache ich das? Naja, den Rang von FA hat man mal gesagt, dass der Rang einer linearen Abbildung das gleiche ist wie der Rang von A. Und Erinnerung an letzte Vorlesung, wie lese ich eigentlich ab, was ist der Rang einer Matrix? Wie lese ich den ab, wenn die Matrix in Zeilenstufenform bereits ist? Der Rang ist die Zahlen der Zeilen, wo eine 1 ist. Ah, ich habe verstanden, ohne und war etwas verwundert. Die Zeilen, wo so eine Pivot 1, die Zeilen oder Spalten, das ist egal, wo eine Pivot 1 drin steht. Das ist also der Rang, ist die Mächtigkeit der Menge P. Das ist die, wo so eine 1 ist, die Menge der Pivot-Spalten. Das heißt, die Dimension des Untervektorraums, den wir suchen, ist n minus die Anzahl von p, minus die Mächtigkeit von p. Und wenn ich das nochmal anders formuliere, ist es die Mächtigkeit des Komplements von p. N minus die Mächtigkeit von p ist die Mächtigkeit des Komplements von p. Wie viele Elemente haben wir hier drin? Wir haben Mächtigkeit von P Komplement viele Elemente, die wir hier aufspannen. Also wenn wir zeigen, dass die VIs für I in P-Komplement linear unabhängig sind, dann sind wir fertig, behaupte ich. Ist jeder damit einverstanden? Wenn die linear unabhängig sind, dann ist die Dimension des Raums gleich der Anzahl dieser Elemente. Die Anzahl der Elemente ist die Mächtigkeit von P-Komplement. Die Mächtigkeit von P-Komplement ist n minus die Mächtigkeit von P. Und da oben steht, dass das gerade die Dimension des Kerns ist und das ist genau der Raum, in dem ich sein möchte. Also müssen wir, wie gesagt, diese Kleinigkeit noch zeigen. Wie sehen denn die VIs aus? Ja? Die V, nein, Vorsicht, das ist ein bisschen zu einfach. Wie sehen die VIs aus?
Wieder PC oder P?
P-Komplement. Das sind diese Lösungsvektoren. Wie kriegt man die Lösungsvektoren? Ja? Ja.
Und überall in der Zeile, wo ich in der Matrix keine Depotspalte habe, ist eine 1 und eine 0.
Ja.
Und dann tue ich noch die anderen auffüllen.
Und der Anfang des ganzen Prozederes fehlt jetzt noch. Ganz am Anfang schreibe ich, wo... Die minus 1 eben. Also ich versuche nochmal zusammenzusetzen, was passiert. Ich stelle nicht ganz erfreut fest, dass das dieser noch nicht von der rechten Hand durchgeführt wird. Macht euch das zum Reflex. Es wird sozusagen, ihr spart viel Zeit, wenn ihr das zum Reflex reflexartig durchführen könnt. Lineare Gleichungssysteme lösen. Nach dem Verfahren, wie geht es? Ich schreibe eine minus 1 in die ite Spalte rein. Und die anderen Pivot-Spalten kriegen eine Nullen. Die anderen Spalten, Entschuldigung, die im Pivot-Komplement sind, Entschuldigung. Also die Nullen gehören zu den anderen Spalten, Zeilen. Zeilen im Pivot-Komplement. Also bei der Iden-Spalte, die ja auch im Pivot-Komplement ist, kommt eine minus 1 rein. Bei allen anderen im Pivot-Komplement kommt eine 0 rein. Und das Zwischenraum wird noch mit irgendwas aufgefüllt, was ich mir jetzt gar nicht so genau angucken will. Was es genau war, stand damals da. Aber was da genau noch zwischen reinkommt, brauche ich jetzt gar nicht. Aha, so sieht einer von den Lösungsvektoren aus. Und wie sehen die anderen aus? Naja, der andere hat eine minus 1 irgendwo anders bei einer anderen Pivot-Spalte, aber bei einer anderen Pivot-Komplement-Spalte, aber dann stehen hier Nullen. Und noch so ein anderer Lösungsvektor, der hat in dieser Pivot-Komplement-Spalte eine minus 1 und dann stehen hier aber Nullen. Ich hoffe, jetzt wird das Prinzip klar, warum die Dinger linear unabhängig sind. Ich betrachte einfach die Zeilen, die zu Pivot-Komplement gehören. Da haben alle Vektoren von VI, außer dem Iten, den ich gerade betrachte, Nullen stehen und nur der Ite hat eine minus 1. Wenn ich also eine Linearkombination betrachte, aus diesen Vektoren, sagen wir, der letzte sieht so aus, mit auch noch irgendwas dazwischen. Wenn ich eine Linearkombination betrachte, Summe, also Lambda 1 mal das hier plus Lambda 2 mal das hier plus Lambda 3 mal das hier plus Lambda 4 mal das hier gleich 0. Wenn ich irgendeine Linearkombination habe, dann gucke ich mir mal an, was in was hier eigentlich passiert. Und da kommt einfach minus 1 mal Lambda 1 raus, was mir zeigt, dass Lambda 1 gleich 0 sein muss. Dann gucke ich mir mal die Zeile an, da kommt minus 1 mal Lambda 2 raus und sonst stehen nur noch Nullen da drin. Was mir sagt, dass Lambda 2 gleich 0 sein muss und so weiter. In einem halbwegs druckreifen Satz formuliert heißt das, die ite Zeile für i im Pivot-Komplement ist minus 1 bei vi und 0 sonst. Das ist Teil des Algorithmus, wie man schnell die Lösungsmenge von einem linearen Gleichungssystem abliest. Und was ich hier skizziert habe, steht da in einem Satz. Wenn ich eine Kollektion von Vektoren habe, bei der nur ein einziger Eintrag von 0 verschieden ist und sonst die in der gewissen Zeile und sonst in der Zeile nur Nullen stehen, dann muss automatisch jede Linearkombination, die die 0 ergibt, die triviale Linearkombination sein. Daraus folgt, na gut, schreibe ich es auf die nächste Tafel. Jede Linearkombination der VI, die 0 ist, muss trivial sein. Und daraus folgt die Behauptung der linearen Unabhängigkeit. Und damit behaupte ich, bin ich mit dem Nachtrag fertig. Fragen soweit? Ich bitte jeden, in der Nachbereitung der Vorlesung irgendein lineares Gleichungssystem in Zeilenstufenform einfach mal hinzuschreiben, schnell mal die Lösungsmenge abzulesen, die Lösungsvektoren und diesen Beweis, dass die linear unabhängig sind, nochmal am konkreten Beispiel nachzuvollziehen. Okay, das war der Nachtrag für homogene lineare Gleichungssysteme. Zweiter Abschnitt. Inhomogene lineare Gleichungssysteme. Also jetzt haben wir wirklich a mal x gleich b und von b nehmen wir nicht an, zumindest a priori nicht, dass es der Nullvektor ist. Warum haben wir so lange auf homogenen linearen Gleichungssystemen rumgeritten? Implizit habe ich ja vieles in der Theorie über lineare Abbildungen nur gemacht, dass das hier alles ganz sauber dasteht. Der Kern Untervektorraum ist und der Dimensionssatz. Die ganzen Sachen habe ich da oben verwendet. Nun, wir fangen mal an, einfach mit einer Beobachtung. Wenn ich zwei Lösungen habe, Lösungen des linearen Gleichungssystems sind also beides Elemente der Lösungsmenge von dem linearen Gleichungssystem. Was passiert dann? Was kann ich dann über x1 minus x2 sagen? Über die Differenz. Nun, a mal die Differenz ist a mal x1, das ist b, minus a mal x2, das ist nochmal b, das ist 0. Das heißt, die Differenz von je zwei Lösungen des inhomogenen linearen Gleichungssystems ist eine Lösung des homogenen linearen Gleichungssystems, indem ich einfach aus der rechten Seite eine Null mache, also des zugehörigen homogenen Gleichungssystems. Und umgekehrt, wenn ich eine Lösung des inhomogenen Gleichungssystems irgendwie mal gefunden habe, wir müssen uns gleich darum kümmern, wie wir die finden, und wenn ich ein V in der Lösungsmenge des zugehörigen homogenen Gleichungssystems kenne, wie ich all die Vs kenne, die hier drin stecken, wissen wir jetzt, siehe da oben, homogene lineare Gleichungssysteme können wir lösen. Was ist denn, was passiert dann mit der Summe, wenn ich auf einen einzigen hiervon so eine Lösung des Inhomogenen, eine Lösung des Homogenen drauf addiere? Ich höre aus der ersten Reihe richtige Antworten. A mal x1 plus v ist natürlich a mal x1, das gibt b, plus a mal v, das gibt 0. Und damit bekomme ich natürlich b. Das heißt, ich schreibe die Schlussfolgerung nochmal ab. Das ist eine Lösung des zugehörigen Homogenen. Und hier ist die Schlussfolgerung, dass das wieder eine Lösung des inhomogenen Gleichungssystems ist. Gut, damit haben wir schon den Großteil der Miete. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie entscheiden, wann wir überhaupt eine einzige Lösung haben. Wenn wir eine Lösung haben, ist der Rest, sozusagen der zweite Teil des Satzes, den ich nun anschreiben will, klar. Ich besorge mir eine einzige Lösung des Inhomogenen, löse das Homogene und dann kriege ich alle auf diese Bauart. Aber wie zum Henker kriege ich denn jetzt mal eine einzige Lösung des Inhomogenen und gibt es die überhaupt? In jedem Fall fällt bestimmt eine Methode ein, ein Beispiel hinzuschreiben für ein lineares Gleichungssystem, wo es das überhaupt nicht gibt. Auch dafür hilft der Begriff Rang, beziehungsweise zum konkreten Rechnen hilft der Begriff Zeilenstufenform. Und was wir ja bereits definiert haben, wir haben die Matrix A hingeschrieben zu dem linearen Gleichungssystem und haben die um eine weitere Spalte erweitert, indem wir das B hinten dran geschrieben haben, haben die erweiterte Matrix bekommen und beide Matrizen, A und die erweiterte Matrix, haben einen Rang. Und wenn die Ränge gleich sind, dann gibt es tatsächlich so eine Lösung und das Ganze ist ein konstruktives Verfahren. Also, gegeben ein inhomogenes genes LGS A mal X gleich B. Dieses ist lösbar, genau dann, wenn der Rang der erweiterten Matrix gleich dem Rang der ursprünglichen Matrix ist. So, jetzt frage ich, wie finde ich dann die Lösung? Jetzt habe ich so ein tolles abstraktes Rangkriterium. Wenn wir später noch irgendwas beweisen wollen, ist so ein abstraktes Rangkriterium auch ganz nützlich, aber zum Henker, wenn ich jetzt wirklich ein lineares Gleichungssystem lösen möchte, wie rechne ich denn diese Ränge dann tatsächlich aus oder wie überprüfe ich das in der Praxis? Und die Antwort liefert der zweite Satz. Also ist A, B in Zeilenstufenform oder auf AB kann ich den Gauss-Algorithmus loslassen und das kann ich dann zu A-Schlange, B-Schlange in Zeilenstufenform umformen. Zu AB in Zeilenstufenform umgeformt. Bevor ich den Satz zu Ende schreibe, überlegen wir uns mal, wie die Zeilenstufenform hier tatsächlich aussieht. Also die Zeilenstufenform fängt an, möglicherweise sogar mit ein paar Nullspalten. Ich schreibe mal nur eine hin, sonst wird das Ganze so breit. Und dann beginnt hier irgendwo die 1. Und was hinter der 1 steht, weiß man alles nicht so genau. Aber irgendwo unten drunter möglicherweise nach einer weiteren Nullspalte oder sagen wir auch mal sogar zwei, steht eine weitere Pivot 1 und über der Pivot 1 steht nichts. Und dann geht es vielleicht hier direkt weiter runter. So, jetzt habe ich mal angefangen zu skizzieren, wie so typischerweise die Zeilenstufenform von A aussieht. Und irgendwann ist die Matrix A, also die Zeilenstufenform von A ist A-Schlange und irgendwann sind wir fertig mit der Zeilenstufenform von A. Und während des ganzen Prozesses haben wir irgendwie B umgeformt. Und B können wir natürlich auch noch umformen. Das wird dann irgendwie B-Schlange, das formen wir mit um. Und wie sehen eigentlich, wenn wir das ganzen Verfahren hier durchführen, welche Möglichkeiten haben wir da hinten? Wie kann der Vektor B-Schlange eigentlich überhaupt aussehen? Oder insbesondere, wenn das hier der Vektor B-Schlange ist, da fehlt gerade noch eine Spalte, welche möglichen Zahlen können anstelle des Kästchens stehen? Das ist sicherlich eine Linearkombination der BI, aber es soll ja Zeilenstufenform sein. Nach der Axiomatik von Zeilenstufenform sind dann nur ganz wenige Möglichkeiten überhaupt erlaubt, was da in dem Kästchen stehen kann. 0 oder 1 höre ich irgendwo raus und das ist absolut richtig. Wenn das entweder die Zeilenstufenform hört hier auf, es geht nicht weiter runter, dann steht hier eine 0 und dann stehen hier unten drunter auch Nullen. Sagen wir mal der erste Fall. Und was passiert dann? Vielleicht sind hier noch ein paar Sternchen, aber das Ganze tut überhaupt nichts zur Sache. Wenn hier eine 0 steht, dann habe ich da oben keine Kontrolle. Dann stehen hier auch noch Sternchen. Ich könnte hier weiter Sternchen schreiben oder ich könnte den Sternchen mal einen Namen geben. Ich brauche die Sternchen gleich. Die heißen vielleicht mal B1 bis BR. Schlange, weil wir sind ja, sie gehören zu B-Schlange. Und R ist natürlich der Anzahl der Pivotspalten und R ist natürlich der Rang von A-Schlange. Und damit deine Zeilenumformungen nicht am Rang nichts ändern, auch der Rang von A. Oder der zweite Fall, A-Schlange, B-Schlange gleich. Und alles bis zum Trennstrich ist vollkommen identisch. Und an der entscheidenden Stelle des Kästchens hier kann in der Zeilenstufenform, wenn jetzt die Stufe, ich mal hier mal das 1 Stern nochmal ab von hier drüben, wenn die Stufe hier nochmal 1 runterspringt, dann kann hier auch eine 1 stehen. Das ist der zweite Teil von Zeilenstufenform. Und dann stehen hier Nullen. Und hier unten drunter stehen auch Nullen. Und bei Zeilenstufenform kann ich, wenn hier unten eine 1 steht, soll ich hier oben drüber sogar das Ganze ausräumen und dann nur noch Nullen hinstellen. Und alles hier ist wie links da drüben. Okay, das ist der zweite Fall. Okay, kurzes Intermezzo, was ich eigentlich mache beim Zeilenstufen, beim Umformen zur Zeilenstufenform. Und jetzt kann ich den Satz weiter formulieren. Wenn das in Zeilenstufenform umgeformt, so gibt es vielleicht noch eine Bezeichnung. Wenn das B1 bis BR ist, ist es natürlich logisch, in der die R plus erste Zeile des Vektors auf der rechten Seite BR plus 1 zu nennen. So schreibe ich vielleicht nochmal hin. So ist BR plus ins Schlange entweder 0 oder 1, was auch oben drüber steht. Ist dieses BR plus 1 Schlange gleich 1. So ist das LGS nicht lösbar. Und anderen ist BR plus 1 Schlange gleich 0. Das ist der erste Fall. Ich habe jetzt, ja, entschuldigt, den zweiten Fall hier als erstes protokolliert in meiner Aufzählung. Ist es BR plus 1 Schlange gleich 0? Ja, wie bekomme ich jetzt eine Lösung? Ich muss, so erhält man eine Lösung. Durch ja, einen Lösungsvektor, den nenne ich x und xi. Ich nenne das x klein p von i gleich bi. Ich schreibe einfach mal die Formulierung kurz aus und erkläre dann, was ich tue. Wobei p von i die i-te Pivotspalte ist. Und x, j gleich 0 sonst. Was habe ich hier geschrieben? Die Matrix hier hat R-Pivotspalten. Die Pivotspalten, also hier in dem ganz konkreten Fall der Matrix hier oben, die ich hier oben angegeben habe, ist R gleich 1, 2, 3, 4. Es gibt 4 Pivotspalten und die Pivotspalten tragen die Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Die Pivotspalten sind die Spalten 2, 5, 6 und 9, die 4 Stück, die ich habe. Und der Lösungsvektor, den ich bekomme, der trägt in der ersten Pivotspalte das Element B1. Die erste Pivotspalte ist die Spalte Nummer 2. Also im Beispiel ist das x gleich in der zweiten Spalte sollte B1 stehen, denn die zweite Spalte ist die erste Pivotspalte. Die zweite Pivotspalte ist die fünfte Spalte. Das heißt, hier steht in der 3, 4, 5. Zeile das Element B2. Schlange, Entschuldigung, überall stehen, meine ich die Schlange. Die dritte Pivotspalte ist die 6., da steht B3 Schlange. Und die 4. Pivotspalte ist die 9., da steht B4 Schlange. Und alles andere sind Nullen. Also in alle anderen Spalten schreibe ich Nullen rein. Und das heißt, auch hier steht wieder ein ganz direktes Verfahren. Man muss einfach bloß mal sich überlegen, was dieser Indexkampf bedeutet. Und hier ist der entsprechende Lösungsvektor. Übung einfach mal durchführen. Egal, was da oben ein Sternchen rumsteht. Diesen Vektor nehmen, an die Matrix ran multiplizieren. An die linke Seite, an A Schlange. Und gucken, dass tatsächlich B Schlange rauskommt. Ich hoffe, das passiert. Bitte? Da ist auch noch eine 10. Zeile, in der auch noch eine 0 steht. Danke. So, ich möchte das Beispiel kurz beiseite legen und noch den Satz vollständig zu Ende formulieren. Der sagt jetzt ein abstraktes Kriterium, wie man prüft, ob es überhaupt lösbar ist. Ein konkretes Verfahren, wie man prüft, wie man es an der Zeilenstufenform abliest, ob es eine Lösung gibt und wenn ja, wie man die hinschreibt. Und noch das, was wir bereits vorher formuliert hatten, wie man die gesamte Lösungsmenge bekommt. Weiter ist die gesamte Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems gleich x, die Menge aller x plus v, wobei x wie oben konstruiert ist, also so eine spezielle Lösung, und v ein beliebiges Element, Lösung des zugehörigen homogenen Gleichungssystems. Ende sozusagen des, eines langen Satzes. Was müssen wir eigentlich überhaupt noch tun, um den Satz zu beweisen? Wir fangen mal in der Kann ich das ganz runterfahren? Wir fangen mal in der Mitte an. Wir können mal annehmen, dass die Matrix in Zeilenstufenform umgeformt ist. Das ändert bekanntermaßen die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems nicht. Und in Zeilenstufenform gucken wir mal, ob die Behauptungen, die da stehen, richtig sind. So. Was steht in Zeilenstufenform da? Da steht zunächst einmal der erste Fall da, ist BR plus 1 Schlange gleich 1. Dann behaupte ich, so, da ist das LGS nicht lösbar. Da würde ich jetzt am liebsten hinschreiben, das ist klar. Ist jedem das klar? Alles, wenn ich eine Lösung hätte, dann müsste die Spalte rechts eine Linearkombination der Spalten links sein. Aber links habe ich ja auf der Zeile R plus 1 nur noch Nullen stehen. Und aus diesen Nullen werde ich nie die 1 auf der rechten Seite bekommen. Eins kann nicht Linearkombination der Nullen in der R plus ersten Zeile sein. Das heißt, in diesem Fall, wenn BR plus 1 gleich 1 ist, nee, das runter. Das rauf. Dann ist es LGS nicht lösbar. Jetzt muss ich auch noch gucken, was in dem abstrakten Kriterium eigentlich steht. Da steht, es ist genau dann lösbar, wenn der Rang der erweiterten gleich dem Rang der nicht erweiterten Matrix ist. Ist das hier der Fall? Der Rang wächst ja. Also außerdem ist der Rang der erweiterten Matrix gleich R plus 1 und damit wirklich strikt größer als der Rang von A Schlange, welcher tatsächlich R war. Und ich wiederhole jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr schriftlich, dass ich hier auch die Schlange weglassen könnte, da die Zeilenumformungen am Rang gar nichts geändert haben. Das heißt, in diesem einen Fall haben wir alles gezeigt. Nichtlösbarkeit und die Tatsache, dass das abstrakte Kriterium funktioniert, haben wir auch. Im zweiten Fall, wenn das BR plus 1 Schlange gleich 0 ist, so ist x in der Tat eine dieses speziell angegebene X in der Tat Lösung? Das ist das, was ich bereits gesagt habe. Jeder mache sich mal an dem Beispiel klar, wie und warum das tatsächlich funktioniert. Das B, bei dem Ausmultiplizieren kommt das B1-Schlange gerade auf dem ersten Pivot-1er zu liegen, in Anführungszeichen, wenn man sozusagen die Matrix-Vektormultiplikation richtig durchführt, und produziert B1-Schlange auf der rechten Seite. Und ansonsten steht immer hier eine 0 oder da oben in der Matrix eine 0. Die anderen Spalten liefern keinen Beitrag zur ersten Zeile und so weiter. Das ist das, was man sich nochmal klar machen muss, wenn man das einmal tatsächlich ausmultipliziert. So ist es in der Tat eine Lösung, und in dem Fall ist natürlich auch der Rang von A gleich dem Rang von A, der Rang von A Schlange gleich dem Rang der zugehörigen erweiterten Matrix, und das ist die Behauptung, die da drüben steht, dass es lösbar ist in dem Fall. Und schließlich noch die letzte Behauptung, die habe ich bereits in dem motivierenden Abschnitt gezeigt. Wenn es lösbar ist, dann sind alle Lösungen von der Form eine spezielle plus irgendeine Lösung des homogenen linearen Gleichungssystems drauf addiert. Fragen dazu? Ansonsten schreit das Ganze nach so viel Theorie tatsächlich mal nach dem Vorrechnen eines Beispiels. Also, irgendeine Matrix, die ich mir aus den Fingern gesaugt habe, 2, 4, minus 2, 1, 7. 1, 2, minus 1, 0, 2, 1, 2, minus 1, minus 1, minus 1, 2, 4, minus 2, minus 1, 1. Und die rechte Seite B hängt von einem Parameter Beta ab. Das war einfach beide Fälle, Lösbarkeit und Nichtlösbarkeit, tatsächlich beide in dem Beispiel sehen. Also was mache ich? Ich stelle die erweiterte Matrix auf. Was? 2, 4, minus 2, 1, 7, 1, 2, minus 1, 0, 2. Nichts anderes als Abschreibarbeit ist. Ich nutze die Gelegenheit, um einen praktischen Trick sozusagen zu verbreiten. Natürlich sagt jetzt der Gauss-Algorithmus in der reinsten Form, ich soll hier einfach die oberste Zeile durch 2 dividieren und danach damit die erste Spalte ausräumen. Das ist vollkommen richtig. Nur wenn ich durch 2 dividiere, fängt alles an mit Brüchen. Hier stehen die ersten 7 halbe. Der praktische Trick, den ich weitergeben kann, das weiß vermutlich jeder, mit Brüchen kann kein Mensch gut rechnen. Das führt immer zu Rechenfehlern. Also, wenn möglich, das kann man auch, man kann auch hier einfach so die ersten 2 Zeilen miteinander vertauschen. Was auch eine vollkommen legale Operation im Sinne des Gauss-Algorithmus ist. Dann habe ich hier oben eine minus 1 und jetzt könnte ich diese Zeile als zweite Zeile abschreiben. Und danach führe ich, hier habe ich jetzt tatsächlich schon eine minus 1, die entsprechenden Operationen durch, addiere das minus zweifache der ersten Zeile auf die zweite Zeile und so weiter für alle anderen Zeilen. Die Matrix ist so gebaut, dass ich hier alles kolossal vereinfacht. Weswegen ich hier einfach diese Zeile hier drauf und hier drauf addiere, also die 00013 hier drauf addiere und bereits die 0 hier bekomme. Und wenn ich die hier drauf addiere, bekomme ich 000 und auf der rechten Seite Beta minus 1. Was oben passiert ist, schreibe ich einfach ab. Werte sind auch so glücklich gewählt, dass ich hier nichts mehr ausräumen muss, um tatsächlich in Zeilenstufenform zu kommen. Und eigentlich sollte ich jetzt noch hier die letzten beiden Zeilen miteinander vertauschen und bin jetzt in Zeilenstufenform angelangt, bis auf das eine Element hier, wofür es jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Die erste Möglichkeit ist, dass Beta gleich 1 ist. Nehmen wir erstmal den Fall ungleich 1, den kann ich schneller abhandeln. Wenn Beta ungleich 1 ist, dann steht hier eine Zahl, die von 0 verschieden ist. Jetzt könnte ich noch durch die durchdividieren, um tatsächlich bei 1 anzukommen und bei einer glasklaren Zeilenstufenform. Aber jedenfalls ist der Rang der erweiterten Matrix in dem Fall größer als der Rang der ursprünglichen Matrix. Also der nicht erweiterten Matrix. Und das LGS nicht lösbar. Und der zweite Fall ist natürlich das Beta ist gleich 1, dann steht hier eine 0 und dann ist der Rang der linken Seite gleich dem Rang der rechten Seite. Es geht hier geradlinig weiter, dann ist es lösbar. Wie bestimme ich die Lösungsmenge? Erstmal bestimme ich eine spezielle Lösung. Eine spezielle Lösung, was habe ich auf der rechten Seite stehen? Eine 0 und eine minus 1. Die 0 und die minus 1 verteile ich in der Reihenfolge auf die Pivotspalten. Die Pivotspalten ist die erste und die vierte Spalte, das heißt in den entsprechenden Zeilen 1, 2, 3, 4, 5. In der ersten steht die 0, in der vierten steht die minus 1. Das ist der erste Teil. In den Pivotzeilen stehen die Elemente aus der rechten von der rechten Seite. Und danach, nachdem ich mich um die Pivotspalten gekümmert habe, fülle ich mit Nullen auf und erkenne nochmal kurz, indem ich die Probe mache, in dem ursprünglichen Beispiel, dass in der Tat, wenn Beta gleich 1 ist, alles gut ist. Das Element hier mit einer minus 1 hier und sonst nur Nullen ist in der Tat eine von vielen Lösungen des inhomogenen linearen Gleichungssystems. Und schließlich, um den Rest noch durchzuführen, bekomme ich für jede Pivot-Komplementspalte ein Vektor, ein V2, ein V3 und ein V5, die mir die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems produzieren. V2 bekomme ich, indem ich in die zweite Zeile eine minus 1 reinschreibe, in die restlichen Zeilen, die restlichen Pivot-Komplementzeilen mit Nullen auffülle und den Rest mit den Werten auffüllen, die hier oben drüber stehen. Das heißt, hier steht 2, 0. V3 bekomme ich, indem ich bei der dritten Zeile eine minus 1 hinschreibe, die restlichen Pivot-Komplement auffülle und minus 1, 0 in die verbleibenden Spalten schreibe. Und den fünften, den Lösungsvektor V5, bekomme ich, indem ich eine minus 1 in die fünfte Zeile schreibe, in die zweite und die dritte Zeile eine 0 und die verbleibenden Elemente 2 und 3 in die verbleibenden Spalten in der Reihenfolge schreibe. Auch hier sollte man vielleicht mal eine Probe machen. Das hier gibt 2 plus 2 mal 2 gibt 4, plus 3 gibt 7, minus 7 gibt 0. Ich habe mal kurz die Probe gemacht, dass der Vektor V5 multipliziert mit der ersten Zeile von A in der Tat 0 gibt. Es ist eine kleine Hoffnung, dass ich tatsächlich keinen Rechenfehler an der Tafel durchgeführt habe. Die Tafeln sind soweit voll. Es gibt jetzt noch die Gelegenheit, zu dem Verfahren Fragen zu stellen. Das Verfahren ist möglicherweise das Wichtigste in der gesamten linearen Algebra überhaupt, weil es bei allem, was jetzt danach kommt, implizit wieder verwendet wird. Lineare Gleichungssysteme lösen sollte bitte jeweils die rechte Hand können. Es sollte einfach ein automatisiertes Verfahren sein. Noch Fragen dazu? Ansonsten bitte ich die Bögen jetzt auszufüllen, damit sie am Ende der Vorlesung auch wieder eingesammelt werden können. Danke. Okay, ich mache mal ganz langsam weiter in der Hoffnung, dass ich die verbleibenden Fragen des Meinungsumfragebogens irgendwann zwischendurch noch klären lassen. Mit einer Variante dessen, was wir gerade gemacht haben, nämlich können wir den eben beschriebenen Algorithmus auch verwenden, um Matrizen zu invertieren. Invertieren von Matrizen, das sollten wir besser nur für quadratische Matrizen probieren, sonst ist der Begriff nicht definiert. Also A sei jetzt irgendwie n kreuz n quadratisch und invertieren von Matrizen heißt, es ist eigentlich gesucht, eine Matrix Y ebenfalls n kreuz n mit der Eigenschaft, dass A mal Y die n kreuz n Einheitsmatrix ist, oder? Hab mich noch nicht festgelegt, ob ich die Einheitsmatrix jetzt mit en oder mit in bezeichnen will. Das ist die Einheitsmatrix. Was hat es mit dem Lösen von inhomogenen linearen Gleichungssystemen zu tun? Nun, ich kann Y mal zerpflücken in Spalten. In die erste bis in die n-te Spalte. Und ich kann das gleiche auch tun mit der Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix, die besteht aus der Spalte 1, 0, 0, 0. Das ist die erste Spalte bis die Spalte, wo nur ganz unten 1 steht. Das ist die n-te Spalte. Wenn ich also eine Matrix suche, Y in K hoch n kreuz n, dann kann ich auch äquivalent suchen, deren Spalten. Und was müssen die Spalten erfüllen? Nun, die erste Spalte, die trägt nur zu dem bei, was hier in der ersten Zeile steht. Die zweite, was hier in der ersten Spalte steht. Die zweite Spalte trägt nur zu dem bei, was in der zweiten Spalte steht und so weiter. Das heißt, wenn ich das hier mal als die Vektoren E1 bis En, Einheitsvektoren, die Standardbezeichnung hinschreibe, dann muss ich äquivalent lösen, statt A mal Y gleich In, A mal die i-te Spalte von Y ist die i-te Spalte der rechten Seite und das ist auch bekannt als der i-te Einheitsvektor. Kurzum, Invertieren einer Matrix ist nichts anderes als das Lösen von n in homogenen linearen Gleichungssystemen. Wenn die Matrix denn tatsächlich invertierbar ist. Und natürlich, was haben wir bisher gemacht? Wir haben bisher eine rechte Seite gehabt und haben die Matrix A um eine Spalte erweitert und haben an dieser Spalte die Zeilenumformungen mitprotokolliert, sodass wir die Lösungsmenge für diese eine rechte Seite direkt ablesen konnten. Nichts hindert uns daran, auf der rechten die Matrix A um n rechte Seiten zu erweitern und damit für n Spalten, für n rechte Seiten simultan eine spezielle Lösung jeweils abzulesen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ich schreibe erstmal ein Beispiel hin, bevor ich noch ein Wort zur allgemeinen Formulierung sage. Also, ich starte mit der Matrix A, irgend so eine Matrix, die mir in die Finger gekommen ist, und frage mich, erstens, ist sie invertierbar und zweitens, hat sie eine Inverse? Na ja gut, nach dem, was ich angedeutet habe, sollte ich Folgendes machen. Ich schreibe die Matrix A hin mit n um n Spalten erweitert. Das werden die n rechten Seiten sein, mit der ich ein inhomogenes lineares Gleichungssystem löse. Also, das ist die Matrix und wenn ich die um diese n Spalten erweitere, Entschuldigung, n gleich 3, das ist eine 3 Kreuz 3 Matrix hier, stehen hier einfach, naja, hier auf der rechten Seite steht einfach die Einheitsmatrix. Gedanklich, wenn man vergleichen will mit dem, was ich unmittelbar zuvor gemacht habe, habe ich hier die um 3 rechte Seiten erweitert und löse 3 inhomogene lineare Gleichungssysteme, aber simultan aufgeschrieben, sonst wird man irgendwie wahnsinnig mit dem tatsächlichen Schreibaufwand. Naja, was mache ich? Ich mache die offensichtlichen Zeilenumformungen, addiere die Zeile minus 1-fach hier drauf und minus 1-fach hier drauf, um damit zu erhalten, hier bleibt alles unverändert. Dann multipliziere ich die Zeile mit minus 1. Und addiere die Zeile hier oben drauf und hier unten drauf, minus 2 bzw. plus 1-fach, um da noch die Nullen zu erzeugen. Und erhalte schließlich das hier. Okay. Was habe ich in dem Verfahren jetzt erreicht? Jetzt könnte ich das einerseits so lesen, dass die Lösung meines inhomogenen Gleichungssystems, die bekomme ich, indem ich das, was ich hier auf der rechten Seite nehme, in die Pivotzeilen reinschreibe und mit Nullen ergänze. Aber Gott sei Dank, was steht denn hier auf der linken Seite? Hier steht die Einheitsmatrix jetzt auf der linken Seite. Das heißt, jede Zeile und jede Spalte ist eine Pivotzeile und eine Pivotspalte. Das heißt, indem ich die Pivotzeilen schreiben und mit Nullen ergänzen, kann ich mir schenken. Das, was hier auf der rechten Seite steht, ist einfach direkt die Lösung des inhomogenen Gleichungssystems A mal x gleich E1. Das, was hier in der rechten Seite in der zweiten Spalte steht, ist die Lösungsmenge, ist eine Lösung des inhomogenen Gleichungssystems A mal x gleich E2 und entsprechend hierfür. Das heißt, kurzum, hier steht einfach A hoch minus 1 unter der Bedingung, dass hier auf der linken Seite tatsächlich alle Spalten Pivotspalten sind, alle Zeilen Pivotzeilen sind, auf der linken Seite die Matrix vollen Rang hat. Das heißt, ich formuliere das einfach nochmal aus. falls die Matrix A-Schlange, also in der Zeilenstufenform, vollen Rang hat, was äquivalent dazu ist, dass die A-Schlange gleich der N-Kreuz-N-Einheitsmatrix ist, so steht auf der rechten Seite des Trennstrichs zu lesen, rechten Seite im Sinne von erweiterte Matrix, die Matrix A hoch minus 1. Die Matrix, vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu diesem bestimmten Artikel, die Matrix. Im vorigen Teil hatten wir uns immer noch eine Weile lang überlegt, wie sehen eigentlich alle Lösungen des inhomogenen Gleichungssystems aus. Das war eine spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems plus alle Lösungen des homogenen Gleichungssystems. Aber wenn die Matrix hier vollen Rang hat, dann sind die Lösungen des homogenen Gleichungssystems, die werden aufgespannt durch die Nicht-Pivot-Spalten. Es gibt keine Nicht-Pivot-Spalten. Wenn die Matrix vollen Rang hat, dann ist der Kern der linearen Abbildung reduziert auf den Nullraum. Das heißt, das Dazuzählen von dem Lösungsvektor des homogenen Gleichungssystems macht nichts. Kurzum, die Lösungen hier des inhomogenen Gleichungssystems sind in dem Fall sogar eindeutig. Deswegen habe ich hier einen bestimmten Artikel hingeschrieben und das passt zusammen mit der Tatsache, die wir von vor einigen Vorlesungen kennen, dass wenn eine Matrix invertierbar ist, Satz aus der Gruppentheorie eigentlich, dann ist die inverse Matrix auch eindeutig. Diesen Satz aus der Gruppentheorie haben wir jetzt hier implizit mitbewiesen. Ja, und der andere Fall, falls die Matrix A-Schlange in Zeilenstufenform den Rang kleiner als n hat, es hätte ja sein können, ich muss das Beispiel hier nur minimal modifizieren, ich gestatte das hier an der Tafel mal zu machen, ich mache das mal einigermaßen brutal und schreibe hier unten nur Nullen rein. Dann stehen hier nur Nullen und dann stehen hier nur Nullen und dann stehen auch hier nur Nullen, wenn ich das richtig jetzt kurz durchgerechnet habe. Es hätte also durchaus passieren können, dass bei meiner Rechnung die Matrix auf der linken Seite nicht vollen Rang hat. Man hätte es vielleicht auch schon vorher erkennen können, aber spätestens hier an der Stelle in Zeilenstufenform erkennen wir es. Dass die Matrix nicht vollen Rang hat. Ja, in dem Fall, hier unten steht ja immer noch die eine 1 von hier. Die 1 ist nicht da. In dem Fall. Die eine 1 steht hier unten noch da. Die stand ganz am Anfang da und an der hat sich nichts geändert. Steht auch jetzt noch da. Die 1 sorgt dafür, dass wenn die Matrix hier nicht vollen Rang hat, dass eine von den rechten Seiten keine Lösung besitzt. Das heißt, in dem Fall ist die Matrix nicht invertierbar. Wenn die Matrix kleiner n hat, so ist eines der inhomogenen, der n-inhomogenen LGS nicht lösbar. A also nicht invertierbar. Okay. Fragen soweit dazu. Der Gauss-Algorithmus hilft zum Matrizen invertieren. Das ist im Allgemeinen spätestens für 3x3 Matrizen auch das beste Verfahren, das man so von Hand oder auf einem Blatt Papier machen kann. Die Einheitsmatrix auf die rechte Seite schreiben, Zeilenstufenform bringen, gucken, ob man vollen Rang hat. Wenn ja, dann ist die rechte Seite die inverse Matrix. Jetzt hier. Wenn nein, wie hier, dann sieht man das auch an der Situation. Okay, jetzt wissen wir in der Praxis, wie wir Matrizen invertieren. Aber manchmal will man theoretische Kriterien für Invertierbarkeit von Matrizen und manchmal will man auch einfach schnellere Verfahren, einfach wenn man nicht die Inverse ausrechnen will, sondern einfach nur wissen will, ist denn die Matrix invertierbar oder nicht. Das Umformen mit auf Zeilenstufenform und so weiter, das braucht schon ein bisschen Arbeit. Manchmal will man einfach nur wissen, ist die Matrix invertierbar oder nicht, Punkt, fertig, aus. Und es geht oftmals schneller als das tatsächliche Ausrechnen der Inversen, wie hier, mit dem, was wir jetzt machen werden, nämlich Determinanten. Also die Motivation ist ein Satz über 2-Kreuz-2-Matrizen, der einige Wochen zurückliegt. Für 2-Kreuz-2-Matrizen, da hat man ein handliches Kriterium für Invertierbarkeit schon bei der Hand. Nämlich für eine 2-Kreuz-2-Matrix, die wir schreiben können als ABCD, alle Elemente irgendwie in dem Körper, in dem wir sind. Da haben wir ausgerechnet, dass das Element AD minus BC uns sagt, ob es invertierbar ist. Wenn das von 0 verschieden ist, dann war es invertierbar und 1 durch das mal irgendeine Matrix war auch die Inverse. Und wenn es 0 war, dann ist die Matrix eben nicht invertierbar gewesen. Also kurzum, diese handliche Formel sagt uns, wann eine 2-Kreuz-2-Matrix invertierbar war. So. Bevor wir das auf andere Matrizen ausdehnen, 3-Kreuz-3 und so weiter, geht es jetzt irgendwie 2 Vorlesungen lang einen abstrakt-theoretischen Weg. Was tun wir hier eigentlich? Was sind Determinanten oder wie viele Determinanten oder wie viele solche Abbildungen gibt es eigentlich? Was meine ich eigentlich mit solcher Abbildung? Ich will das noch ein bisschen abstrahieren und ich kann natürlich das auch sehen als eine Abbildung, die einem Vektor AB in ein K-Quadrat, also Spaltenvektor AB und noch einem zweiten Vektor, der heißt CD, ist noch ein zweiter Spaltenvektor, der kann diesen beiden Vektoren, kann ich natürlich auch das gleiche Bildobjekt AD minus BC zuordnen. Und das kann ich noch allgemeiner fassen und bin damit im Abschnitt, was eigentlich Multilinearformen sind. Also, ich bin da, sei V, wie eigentlich immer ein Vektorraum über irgendeinem Körper K. Und ja, was habe ich da hergenommen? Ich habe eine Abbildung hergenommen von V Kreuz V. Nach K. Ist jeder so weit im Boot, dass das, was da oben steht, AB im ersten Argument, es ist ein Element in V, Und CD ist ein Element in V, wenn V gleich K Quadrat ist. Und das Ganze, da ist ein Kochrezept, um wieder ein Element in dem Grundkörper K rauszukriegen. AD minus BC. Das heißt, Definition wird sein, ich möchte nicht nur zwei Argumente zulassen, sondern ich will vom n-fachen kartesischen Produkt ich will eine Abbildung vom n-fachen kartesischen Produkt eines Vektorraums in, nach K hernehmen. Eine Abbildung, die heißt Phi, jetzt zunächst mal dem, von dem n-fachen kartesischen Produkt nach K mit der Eigenschaft, ja, was kennen wir in der linearen Algebra bisher für Abbildungen? Lineare Abbildungen. Was sind lineare Abbildungen? Das sind Abbildungen, die gehen von einem Vektorraum irgendwo hin. Das interessiert mich jetzt gar nicht so genau. Und in diesem Argument, in diesem Ein-Vektorraum-Argument sind sie linear. Das heißt irgendwie, wenn ich da drin stehen habe, Lambda x plus y, dann kann ich das auch auswerten, indem ich das Lambda rausziehe und die Summe aufspalte. Wenn ich jetzt so eine Abbildung habe, die n Argumente futtert, die alle in einem Vektorraum drin liegen, dann kann ich n minus 1 von den Argumenten immer gedanklich zuhalten und fordern, dass sie linear ist. Und zwar für alle Arten und Weisen, wie ich n minus 1 Argumente gedanklich zuhalte. In dem verbleibenden n-ten Argument soll die Abbildung linear sein. Ausformuliert, Phi von V1 bis VI minus 1, das I-te ist jetzt mal das, worauf ich mich fokussiere, und in dem I-ten steht so eine typische Linearkombination, steht im I-ten Argument drin. Und ab dem I plus 1 bis zum N-ten steht irgendwas. Und daraus kann ich das machen, jetzt halte ich einen Gedanken, brauche ich zwei Blatt Papier, alle Argumente zu, bis auf das Ite. Und in dem Iten mache ich das, was ich im Sinne von dem Begriff vor 2-3 Wochen schon immer getan hätte. Ich benehme mich wie eine lineare Abbildung. Das heißt, da steht Lambda Vi minus 1 Vi, Vi plus 1 bis Vn. Plus Phi von V1 bis Vi minus 1 und dann kommt noch das geschlankte Argument. Mit der Eigenschaft, und die soll für alle I in 1 bis N gelten. Eine Abbildung mit dieser Eigenschaft heißt n-fache Multilinearform. N-fach ist klar, weil ich von dem n-fachen kartesischen Produkt des Vektorraums ausgehe. Multilinear ist auch irgendwie klar, das habe ich jetzt versucht sozusagen lang und breit zu argumentieren. Linear in vielerlei Art, nämlich für jedes der n Argumente. Und Form bedeutet, man nennt eine lineare Abbildung linear Form, wenn sie nicht in irgendeinen Vektorraum geht, sondern in einen ganz speziellen K-Vektorraum, nämlich den K-Vektorraum K selbst. Lineare Abbildungen, die in diesem speziellen Vektorraum landen, die werden manchmal einfach mit multilinear Form bezeichnet. Das nur als Motivation des Begriffs, man kann es auch einfach als Definition für den Augenblick annehmen. Nur wer sich wundert, wenn er diesen Begriff Form mal wieder sieht im Zusammenhang mit linearen Abbildungen. Okay, das heißt Multilinearform. Gut. Und jetzt kann so eine Multilinearform, was passiert eigentlich, wenn ich Argumente vertausche? Und im Allgemeinen passiert Gott weiß was, aber es gibt zwei spezielle Typen von Multilinearformen, die ich herausstellen will. Eine Multilinearform. Heißt symmetrisch, falls, symmetrisch heißt es, wenn ich irgendwie die Argumente vertauschen kann und es ändert sich nichts. Also wenn Phi von V1 und jetzt habe ich das Argument I an der I-ten Stelle und das Element J an der J-ten Stelle, so wie man es natürlicherweise gerne hätte, und vergleichen will ich das mit V1 bis V, und jetzt steht das J-te Element an der I-ten Stelle und danach schreibe ich das I-te Element an die J-te Stelle. Ich habe die Elemente an der Stelle I und J miteinander vertauscht. Und symmetrisch ist der einleuchtende Begriff für die Situation, wenn die gleich sind. Und jetzt will ich eigentlich erst noch definieren, eine Multilinearform heißt alternierend. Falls sie, wenn ich zweimal das gleiche Argument einsetze, 0 ausspuckt. Also falls Phi von V1 und jetzt ist an der i-ten Stelle ein Argument V und an der j-ten Stelle ist nochmal das Argument Vi aufgetaucht. Und ich bekomme 0 raus. Also, falls für alle i und j und für alle v1 bis vn in v das hier gilt. Und ich will auch hier noch die Quantoren dazu schreiben. Die heißt symmetrisch, wie man sich auch hier denken kann, falls für alle i, j und für alle V1 bis Vn gilt, das hier gilt. Dritter und letzter Begriff, wenn es symmetrisch gibt, sodass das ungefähr das gleiche ist, dann gibt es auch so den zugehörigen Begriff andersrum, nämlich antisymmetrisch. Und antisymmetrisch ist fast das gleiche wie symmetrisch, nur dass ich ein Minuszeichen einflechte. Symmetrisch bedeutet, wenn ich die Argumente vertausche, passiert nichts. Antisymmetrisch bedeutet, wenn ich die Argumente vertausche, flechte ich ein Minuszeichen ein. Und alternierend bedeutet, wenn ich an zwei Stellen das Argument, das gleiche Argument einsetze, kommt 0 raus. Gucken wir mal an, was eigentlich das Motivationsbeispiel ist. Da ist natürlich n gleich 2. Das ist eine zweifache Multilinearform. Dass es tatsächlich eine Multilinearform ist, also die Linearitätsbedingung, überlasse ich als Übungsaufgabe, die tatsächlich mal nachzuxen in dem Beispiel, das da oben steht. Zweifache Multilinearform das kommt so häufig vor, 2b, dass man dem Begriff auch den etwas kürzeren Synonym Bilinearform zuordnet. Das ist also eine Bilinearform. Gucken wir mal noch weiter, in welche Eigenschaften die hat. Wer ist der? Also es geht jetzt um die Begriffe alternierend, symmetrisch und antisymmetrisch. Wer ist der Meinung, das motivierende Beispiel ist symmetrisch? Wer ist der Meinung, das alternierende Beispiel ist antisymmetrisch? Ein paar. Wer ist der Meinung, das motivierende Beispiel ist alternierend? Auch ein paar vereinzelte, genau genommen eine Meldung. Naja, gucken wir mal. Es gibt doch nur zwei Stellen, in die ich was einsetzen kann. Und wenn ich an die beiden Stellen was einsetze, also es gibt die erste und die zweite Stelle, und wenn ich da das gleiche einsetze, nennen wir mal die Abbildung nur, um mit dir hantieren können, nennen wir die einfach mal Phi 2, weil alles zweidimensional ist in der Situation. Ja, was ist denn Phi 2 von, wenn ich im ersten Argument und im zweiten Argument das gleiche einsetze? Dann kriege ich AB minus AB, kriege ich doch 0 raus. Das motivierende Beispiel ist also sehr wohl alternierend. Es ist auch antisymmetrisch, behaupte ich. Was ist denn Phi 2 von CD AB? Das Phi 2 von CD AB, jetzt habe ich die beiden Argumente rumgedreht gegenüber dem, was wir gewohnt sind. Ja, dann muss ich das mit D multiplizieren. CB minus AD, das ist das Negative von AD minus BC. Und das war Phi 2 von die Argumente in der ursprünglichen Reihenfolge hingeschrieben. Daraus folgt, als also auch Phi 2 antisymmetrisch ist. Und es wird wahrscheinlich auf dem Übungsblatt erscheinen. Antisymmetrisch und symmetrisch schließen sich ziemlich aus. Wenn das antisymmetrisch unsymmetrisch ist, muss es die Nullabbildung sein. Das Phi ist aber nicht die Nullabbildung, wie man leicht sieht. Also ist es. Fehlt ein Minus, danke. Das ist nicht die Nullabbildung, also wird es nicht symmetrisch sein. Ich kann das auch direkt nachprüfen. Phi 2 von 1, 0, 0, 1 ist 1. Und Phi 2 von 0, 1, 1, 0 ist minus 1. Naja, wir hätten es uns eh schon fast denken können. Das ist die Antisymmetrie. Also ist es beim Vertauschen eben nicht gleich, sondern gleich ist es bis aufs Vorzeichen. Und daraus folgt, dass Phi 2 nicht symmetrisch ist. Okay, ich gebe noch Gelegenheit, hier zu Fragen zu stellen, zu diesen ganz grundlegenden Sachen, zu den Begriffen symmetrisch, antisymmetrisch, alternierend. Symmetrisch, insbesondere symmetrische Bilinearformen, insbesondere positiv definierte symmetrische Bilinearformen, die heißen Skalarprodukt, was vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Und die werden in der Geometrie an vielen Stellen gebraucht, auch in der Analysis und überhaupt an vielen Stellen. Aber die werden im zweiten Semester auftreten. Symmetrische Bilinearformen werde ich ab sofort fast nicht mehr angucken. Der antisymmetrische und alternierende Teil wird das sein, worauf ich in der nächsten Vorlesung mehr sage. Danke.